Heute Morgen wollen wir auf ein Wort hören aus dem 2. Korinther 12 ab Vers 1. 2. Korinther 12 ab Vers 1. Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir wollen heute Morgen ehrlich sein miteinander. Wir wollen ehrlich sein. Wir alle erfreuen uns doch an der Stärke und an einem möglichst sorgenfreien Leben. Ob bei den profanen, bei den weltlichen Dingen oder aber in den geistlichen Bereichen. Wenn wir ehrlich sind, dann ziehen wir doch alle den Porsche vor, wenn er neben einem VW Käfer steht. Wir bevorzugen das große, prächtige Haus und lassen die schäbige Hütte links liegen. Und hat einer von uns vielleicht mal davon gehört, dass es Anti-Fitness-Studios geben soll, wo alle auf der faulen Haut liegen? Damit die Muskelmasse abnimmt und der Bauch zulegt? Oder kennt von euch jemanden einen Patienten, der den Arzt bittet, dass er ihm doch bitte zu Schmerzen verhelfen möge, da das Leben so eintönig sei? Oder passend zu den Osterferien, der Kunde, der ins Reisebüro kommt und um eine Reise bittet, wo er doch hoffentlich recht anständig misshandelt und verfolgt wird? Das ist doch wahnsinnig, oder? Das ist doch absurd. Und von daher ist es, denke ich, auch völlig klar, dass wenn Menschen sagen, dass wir uns zu Gott bekehren sollen, wir natürlich zunächst mal alle hoffen und auch glauben, dass damit unser Leben schöner, ruhiger und auch friedlicher wird. Und das passiert auch so immer wieder in Predigten. Komm zu Jesus und deine Sorgen sind passé. Bekehre dich und dein kummervolles Leben wird sich in einen Garten der Wonne verwandeln. Das ist eine wunderbar liebliche Vorstellung. Wer würde in solch einem Fall noch Nein sagen können? Wäre da nicht das Kleingedruckte? Wie in der heutigen Bibelstelle in 2. Korinther 12. Die Bibelstelle oder diese Bibelstelle ist auch deshalb so interessant und von großem Gewicht, da sie von einem der wichtigsten Vertreter des christlichen Glaubens verfasst wurde, nämlich von Paulus von Tarsus. Bei Wikipedia heißt es dazu, das ist das, wo man zunächst mal heutzutage nachschauen würde. Da heißt es so schön, war nach dem Neuen Testament ein erfolgreicher Missionar des Urchristentums und einer der ersten Theologen der Christentumsgeschichte. Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer mit römischem Bürgerrecht verfolgte Paulus zunächst die Anhänger Jesus von Nazareth, dem er zur Zeit seines Wirkens nie begegnet war. Doch seit seiner Bekehrung verstand er sich als von Gott berufener Apostel des Evangeliums für die Völker. Und als solcher verkündete er vor allem Nichtjuden den auferstandenen Jesus Christus. Dazu bereiste er den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort einige christliche Gemeinden. Und durch seine Briefe, die einen wesentlichen Teil des späteren Neuen Testamentes bilden, blieb er mit ihnen in Kontakt. Selbst für die Welt ist Paulus ein wichtiger Mann. Und um diesen wichtigen Zeugen der Allmacht unseres Gottes soll es am heutigen Morgen gehen. Paulus beginnt seinen Text mit der Frage, wofür ein Mensch sich wohl rühmen darf. Ja, das Wort rühmen kommt von Ruhm. Das ist ein Ausdruck des Stolzes und auch des Dankes für eine herausragende Eigenschaft oder für ein besonders bemerkenswertes Handeln. Es hat gemeinhin auch etwas mit Stärke zu tun. Wir kennen Wendungen wie ruhmreiche Schlacht oder auch den Begriff Nachruhm. Der hat natürlich das Problem, dass der Nachruhm in der Regel erst vergeben wird, wenn die Person abgelebt hat, wenn sie tot ist. Aber insgesamt ist der Begriff Ruhm oftmals ein sehr positiv besetzter Begriff. Und auch hier wollen wir wieder ehrlich sein. Wer wollte denn von uns nicht gerühmt sein? Ja? Damit zusammenhängt natürlich auch der Begriff berühmt. Und wir wollen doch oftmals, auch wenn ich euch jetzt fragen würde, so als guter Christ weiß man, das ist vielleicht doch nicht so gut, aber tief im Herzen, also mir geht das zumindest bisweilen so, hätte ich nichts dagegen, auch so ein bisschen berühmt zu sein. Dass wir vielleicht geehrt werden, vielleicht auch verehrt werden. Und dabei ist es völlig unerheblich, wenn wir jetzt mal hier bei uns in der Gemeinde bleiben, ob ich jetzt die Kinderstundengruppe lecker mit italienischem Essen bekoche oder ob ich auf der Kanzel stehe und predige. Lob, Ehre, Anerkennung tut uns doch allen gut. Darauf ist im Übrigen auch unsere gesamte Gesellschaft aufgebaut und das schon seit Urzeiten. Und klar dürfte auch sein, dass es immer wieder unterschiedliche Meinungen darüber gibt, wer für was nun Ruhm verdient. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Eine der berühmtesten Reden, Heinrich Himmler hat sie gehalten am 4. Oktober 1943 in Posen. Er spricht da von Ruhm. Was er damit meinte ist, dass Menschen umgebracht wurden und dass die das getan haben, anständig geblieben sind. Und das verdient Ruhm. Das Unanständige, das war hier nicht, dass man Frauen und Kinder tötet, sondern anständig ist sozusagen die Tatsache, dass man morgens zum Töten geht und abends wieder nach Hause kommt und nun nicht zum Amokläufer wird, sondern mit Tochter und Sohn, Mensch, ärgere dich nicht, spielt. Ruhm gibt es auch an manchen oder in manchen Ecken dieser Welt, dieser Tage, wenn ich mich mit Sprengstoff bepackt in irgendeinem Bus in die Luft sprenge und Frauen und Kinder mit in den Tod nehme. Der Dank ist, das habe ich selbst im Fernsehen dann auch gesehen, dass es Poster oder Bilder an Häuserwänden gibt und der Märtyrertod wird gepriesen. Das heißt, wir sehen, dieser Begriff Ruhm ist durchaus sehr, sehr vielfältig. Und deshalb ist es interessant, mal zu schauen, wie ein Apostel Jesu Christi Ruhm versteht und für was er sich denn nun rühmt. Und er sagt, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Das heißt, Paulus richtet hier von Anfang an konsequent seinen Blick auf den Herrn. So wie auch, wir wissen das, die 10 Gebote in den ersten 5 Geboten zunächst einmal konsequent den Blick auf Gott richten und erst im zweiten Schritt in den weiteren 5 Geboten dann auch den Menschen in den Blick nehmen. So ist es auch hier, dass Gottes Erscheinungen und Gottes Offenbarungen und somit Gott das Ziel und die Richtung des Rühmens sind. Und Paulus gibt uns natürlich hier auch ganz klar eine Richtung vor. Richte deinen Blick immer und immer wieder auf Gott. Und er sagt jetzt, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen als nur meiner Schwachheiten. Paulus erzählt hier von einem Menschen. Er sagt nicht, wer das ist. Die Ausleger gehen davon aus, dass Paulus hier an der Stelle von sich selbst spricht. Er ist jedoch demütig, und zwar so demütig auch, dass er sich namentlich überhaupt nicht selbst nennt, sondern scheinbar eine allgemeingültige, überpaulinische Geschichte erzählt. Wichtig ist jedoch, dass der Mensch in Christus war, er war also Christ. Und diesem Menschen wird nun die unglaubliche Gnade zuteil, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass dieser Mensch, wir gehen mal davon aus, dass es Paulus selbst war, in den höchsten Himmel zum Thron Gottes vorgelassen wurde. Und diese Entrückung war so überwältigend, dass Paulus im Anschluss nicht einmal genau wusste, ob es im Leib oder außerhalb des Leibes stattgefunden hatte. Bei diesen drei Himmeln ist auch noch zu sagen, also man, von der Vorstellung her ist wohl der erste Himmel das Firmament. Ich will jetzt nicht sagen das blaue Firmament, weil gerade hat sich's wieder verdüstert. Aber zumindest die Wolken, also dieser normale Himmel. Der zweite Himmel wäre dementsprechend der Sternenhimmel und der dritte ist dann der Wohnort Gottes. So, und Paulus ist bis dorthin gekommen, aber es war so überwältigend, dass er gar nicht genau wusste, sozusagen, wie ihm da geschah. Unter Umständen ist das auch ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch, also Paulus, für eine Weile gestorben war. Zum Teil wird angenommen, dass es auf seiner Missionsreise nach Lystra geschehen sein könnte. Das ist in Apostelgeschichte 14, da heißt es: Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf, ging in die Stadt und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass wir nicht genau wissen, ob dieser Zwischenfall hier gemeint ist. Ich glaube aber, dass es für ein Verständnis des Textes auch zunächst mal von untergeordneter Bedeutung ist. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, was Paulus in Vers 4 schreibt, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Dieser Entrückte, er hat im Paradies Worte gehört. Die waren gewaltig. So gewaltig, dass man sie nicht weitersagen konnte. Für mich wird auch deutlich, dass er diese Worte, dass er den Inhalt der Worte wohl verstanden hatte, aber dass sie unaussprechlich waren, und zwar in dem Sinn, dass sie zu heilig und zu majestätisch waren, um sie weiterzutragen. Und hier sehen wir eine Parallele, die wir in der gesamten Bibel immer wieder finden. Wenn wir mit dem Allerhöchsten, mit Gott selbst zu tun haben, dann kommen da immer wieder Parallelen. Gehen wir mal zum Berg Sinai im Alten Testament. Gott zeigt sich in Rauch und Donner und Blitzen. Oder in 2. Mose 34, eine ganz, schräge Geschichte vielleicht, wenn man sich die anhört. Da heißt es nämlich in 2. Mose 34, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichtes strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Ganz schwer vorstellbar, wie das ausgesehen haben mag, aber das heißt, Mose hatte sich dem Herrn genaht und das war das Ergebnis. Wer wirklich Gottes Herrlichkeit gesehen hat, der kann diese nur schlecht wiedergeben. Sie ist zu majestätisch und zu unaussprechlich. Gottes Herrlichkeit ist größer und schöner als alles, was wir hier auf Erden gesehen haben. Und hier bleibt auch anzumerken, dass es durchaus Menschen gibt, die immer wieder davon erzählen, ich habe solche auch schon kennengelernt, dass sie Visionen Gottes hatten und diese auch en detail, also ganz genau beschreiben können. Jetzt ist es natürlich so, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte? Kann ich nicht. Aber es ist nicht immer klar, ob diese Erscheinungen wirklich von Gott gewirkt sind. Wer wirklich vor Gottes Angesicht steht, der ist zunächst sprachlos, der ist geblendet von Gottes Allmacht. Und gerade passend zu unserem Bibeltext mit Paulus, brauchen wir nur auf Apostelgeschichte 9 schauen. Hier geht es um die Bekehrung des Paulus. Auch so eine unglaubliche Geschichte. In Vers 3 heißt es, als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf. Doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß und trank nicht. Was für ein gewaltiges Bild. Welch ehrfurchtgebietende Stärke, welch verzehrendes Feuer. Hier ist Gott nicht der Kumpel von nebenan. Ja, es heißt also nicht, ein Licht fiel vom Himmel und Paulus wurde glücklich und setzte sich da nieder und plauderte locker mit dem Herrn. Das steht da nicht. Hier versagen einem die Worte. Hier ist man geblendet. Hier vergeht einem sogar der Appetit. Er konnte noch nicht mal was essen. Also es muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Und hier wird Gott in all seiner Größe sichtbar. Und am Ende kommt Paulus dann zu dem Schluss, wegen eines solchen will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen als nur meiner Schwachheiten. Ja, liebe Gemeinde, hier kommen wir wieder zu dem Begriff Schwachheit. Und auch hier ist doch eigentlich völlig klar, dieser Begriff ist völlig dem entgegengesetzt, was wir Menschen uns erträumen und erhoffen. Ob nun die körperliche Stärke, die militärische Stärke, die wirtschaftliche Stärke oder eine starke Demokratie, Überall geht es doch nur um Stärke, oder? Und nun rühmt sich Paulus des Gegenteils. Er rühmt sich seiner Schwachheit. Und hier wird wiederum deutlich, dass Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Nicht das, was hier auf Erden zählt, ist wichtig, sondern das genaue Gegenteil. Und Paulus gibt hier beredt Zeugnis. Er liefert uns auch gleich einen Grund für seine Demut. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Wir Christen, liebe Geschwister, sollen uns nicht für Dinge loben lassen, auf die wir doch gar keinen Einfluss haben. Nicht Paulus hat sich in den dritten Himmel erhoben, noch ist es sein Verdienst, dass der Herr Jesus ihm erschienen ist. Es ist allein Gottes Verdienst. Es ist Gottes Gnade. Denken wir an Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir Menschen haben keinen Einfluss auf den göttlichen Wind. Wir haben noch nicht mal Einfluss auf den Wind da draußen. Und von daher können und dürfen wir uns dessen auch nicht rühmen. Wer es doch tut, der schmückt sich mit fremden Federn. Und Paulus, er führt jetzt weiter aus, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Es ist hier ähnlich wie beim Triumphzug im alten Rom. Wenn der Triumphator dort einfährt, steht ein Sklave hinter ihm, der ruft: Respice post te hominem te esse memento. Sieh dich um und denke daran, dass auch du nur ein Mensch bist. Ja? Und so soll auch uns Christen ganz klar vor Augen geführt werden, dass wir nur sterbliche Menschen sind, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind. Hier müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Jeder Mensch ist anders, das wissen wir. Den einen plagen vielleicht eher die Kleingläubigkeit und die Verzagtheit, und der andere ist vor dem Hochmut nicht sicher. Für jeden jedoch hat Gott die passende Medizin parat. Im Falle des Apostels Paulus war es wohl die Überheblichkeit und der Hochmut, die Paulus immer wieder in Gefahr brachten. Und Paulus wurde nun mit einem körperlichen Leiden bedacht, einem Pfahl fürs Fleisch, der ihn unaufhörlich peinigte und ihn davon abhielt, sich selbst zu überheben. Und ich bin mir sicher, viele von uns, die wir hier sitzen oder die jetzt zuhören auch, kennen solch einen Pfahl im Fleische. Und wenn wir auch nicht wissen, was Paulus wirklich gequält hat, so können wir dennoch verschiedene Möglichkeiten uns vorstellen. Ob es nun ein Augenleiden ist, ob es Magenprobleme sind, Schmerzen im Rücken oder eine immer wiederkehrende Migräne. In allen Fällen wird der Gläubige immer und immer wieder vor große Herausforderungen gestellt. Und hier ist es so ähnlich wie mit den hungernden Kindern in Afrika. Wenn wir abends gemütlich zusammensitzen bei einem Glas Wein, vielleicht noch was Nettes gegessen haben und dann über die furchtbaren Dinge in der Welt diskutieren oder reden, wie schlimm es den Kindern in Afrika geht, so ist das gewiss etwas ganz anderes, als wenn ich ohne Essen und ohne Trinken in der Wüste sitze und mir Gedanken mache über das gleiche Thema. Und jeder von euch, der immer wieder von Schmerzen gepeinigt wird, der weiß, dass dies den ganzen Menschen und sein ganzes Wesen betrifft. Wer von uns bewahrt die Ruhe und die Langmut, wenn die Schmerzen im Körper ihn schier aus der Haut fahren lassen? Wer bleibt von euch in Liebe und Geduld, wenn er es vor Schmerzen kaum noch aushält? Das ist weder einfach, noch ist es schön. Das passt auch überhaupt nicht zu dem Satz: Komm zum Herrn Jesus und deine Sorgen und Nöte sind fort. Und dieser Punkt ist deswegen auch von absolut entscheidender Bedeutung, weil wir eine Sache verstehen müssen. Paulus, er war ein Christ und trotzdem haben ihn diese Schmerzen gequält. Er musste es trotzdem erleiden. Es geht hier nicht um einen Ungläubigen. Ich glaube, dass auch unklar bleibt, was genau den Paulus gequält hat, aus einem einfachen Grund. Wir sollen uns alle von dieser Lektion angesprochen fühlen, die der Apostel uns hier geben möchte. Es ist nämlich völlig egal, was uns Einzelne quält. Das Ergebnis ist nämlich auch in der Regel dasselbe. Und deshalb, liebe Geschwister, sollten wir es auch tunlichst unterlassen zu glauben, dass unsere Geschwister im Herrn das Bessere losgezogen hätten. Wir sollten es daher unterlassen zu glauben, dass die Lappalie unseres Bruders, unserer Schwester natürlich viel einfacher zu ertragen ist als das eigene Leiden und ist natürlich, wenn wir hier Sonntag in die Gemeinde kommen, völlig klar ist, dass der Bruder und die Schwester immer so gut gelaunt und zuversichtlich ist, hätte sie meine Beschwerden. Ha! Dann würde sie natürlich auch verzweifelt sein. Wer so denkt, hat den Sinn dieser Bedrängnis nicht verstanden. Gott nimmt uns hier in seine Schule. Und auch in der Schule wird ein guter Lehrer jeden Schüler etwas anderes behandeln. Der eine braucht eine Ermutigung und der andere ein klares, hartes Wort. Und so ist es auch hier. Gott allein, vielleicht wissen wir es noch nicht mal selbst, Gott allein weiß, wo unsere größten Schwächen liegen und wird uns daher genau an dieser Stelle fordern. Und auch das gehört dazu. Es mag eine bittere Wahrheit sein, aber es ist trotzdem eine Wahrheit. Unter Umständen lässt er auch Satan bis zu einem gewissen Punkt freien Lauf, wie wir es ja bei Hiob sehen können. Weiterhin ist auch noch eine Sache bemerkenswert, dass diese Fleischlichkeit, diese Schmerzen, all das, was damit zusammenhängt, auch dann erhalten bleibt, wenn ich zuvor im dritten Himmel war oder Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden habe. Das heißt, wir bleiben ein Mensch, solange wir hier auf Erden wandeln. Und sogar im Gegenteil, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Hier wird auch deutlich, dass der Teufel alles dran setzen wird, einen Gläubigen fertig zu machen. Ja, ganz plakativ gesagt, ihn fertig zu machen. Ihn auf seinem Siegeslauf, um ein anderes Bild aus der Bibel zu gebrauchen, auf seinem Siegeslauf zu Fall zu bringen. Ihn durch Schmerz und Qualen von Gott abzuziehen. Und wie bei Hiob kann es da oftmals durchaus äußerst schmerzlich und notvoll für uns Christen werden. So notvoll, dass wir unter Umständen neidisch auf die Ungläubigen blicken, die ein oftmals viel sorgenfreieres Leben führen. Aber diese Menschen hat der Satan schließlich bereits in seiner Gewalt und macht ihnen das Leben hier auf Erden daher so angenehm wie möglich. Einen Christen von Gott abzuziehen, ist da schon ein viel lohnenswerteres Ziel für den Teufel. Ich habe vor Jahren ein Gespräch geführt mit einem ehemaligen Satanisten, der zu Jesus gefunden hatte. Und der hat mir das bestätigt, wo er Satanist war und sozusagen mit dem Teufel unterwegs war, sind ihm viele Dinge auch zunächst mal gelungen, sagt er. Der Teufel lässt sich da in Ruhe. Und täuschen wir uns nicht. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Wenn Gott uns hier nicht beistehen würde, dann hätten wir letztendlich auch überhaupt keine Chance. Kein Mensch, keiner von euch, ich auch nicht, kann ununterbrochen Schmerz und Leid ertragen. Unsere Soldaten, die in Spezialeinsätze gehen, so wie das Kommando Spezialkräfte oder auch die Kampfschwimmer und ähnliche Einheiten, die lernen mit Gefangennahme und Folter umzugehen. Sie werden darauf trainiert, dass sie einmal einem Feind in die Hände fallen könnten. Und sie werden dort bis an die Grenze dessen geführt, was man machen kann. Aber selbst dieses Training wird nicht dazu führen, dass die Soldaten grenzenlos belastbar sein werden. Jeder Mensch hat seinen Grenzpunkt und danach wird er zerbrechen. Auf dieses Ziel arbeitet der Satan hin, aber, wir dürfen gewiss sein, dass ihm das bei einem wirklich Gläubigen nicht gelingen wird. Ich möchte nur eine einzige Bibelstelle anführen, es gibt viele, aber ich möchte eine anführen. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Dieser Sicherheit sollten wir uns immer, auch in unseren dunkelsten Stunden, gewiss sein. Und dieser Stachel im Fleisch, was immer das bei dir für ein Stachel sein mag, der dient aus Gottes Sicht daher auch nur dem Ziel, dass wir demütig auf ihn vertrauen und uns ganz auf ihn verlassen. In unserer Schwachheit und unseren Schmerzen sind wir ja geradezu darauf angewiesen, dass er die Dinge recht lenkt. Wir merken ja, ich denke, da spreche ich für uns alle hier, dass wir unser Leben und unsere Gesundheit nicht in der Hand haben. Wir gehen durch diese oftmals harte Schule, damit wir uns nicht selbst auf die Schulter klopfen, sondern dankbar sind für alles, was Gott uns ermöglicht. Er baut sein Reich, er kräftigt seine Bauleute. Und hier lernen wir alle, du, ich, wir alle, Bescheidenheit. Und dies ist jedoch nicht immer einfach. Und ja, wir dürfen Gott natürlich um Abhilfe bitten. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll, sagt Paulus. Paulus tut dies. Mehr als einmal. Und, liebe Geschwister, diese Stelle, die kommt uns noch bekannt vor, oder? Markus 14. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe, sage ich mal. Unser Herr Jesus ist hier unser Vorbild. In der Nacht, in der er verraten ward, betete er mehrmals zum Vater, dass dieser bittere Kelch doch an ihm vorübergehen möge. Doch der Vater blieb bei seinem Entschluss, so wie auch bei Paulus der Pfahl nicht fortgenommen wurde. Wir sehen, es gibt Gebete, die Gott scheinbar nicht erhört. Aber der Herr Jesus liefert uns gleich den Schlüssel mit. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe. Ja, es geht hier nicht um meinen Willen, sondern um den Willen Gottes. Ein hartes Wort für die nach 68er Generation. Da geht es ja normalerweise um die freie Entfaltung. Da stehen wir ja im Mittelpunkt. Ich muss mich gut fühlen. Ja. Da heißt es nicht, dein Wille geschehe, sondern in der Regel heißt es, mein Wille geschehe, nicht der deinige. Könnte man glatt sozusagen das Gebet, das Vaterunser umschreiben. Aber die Bibel sagt was anderes. Mein Wille und Gottes Wille sind nicht immer deckungsgleich. Und wir könnten hier wirklich unzählige Beispiele aus dem Alten und dem Neuen Testament anführen. Und so macht auch Paulus diese Erfahrung und kommt dann nämlich am Ende zu dem Schluss. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der entscheidende Satz, die entscheidende Erkenntnis lautet hier, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Unsere Stärke ist der Herr. Unsere Zuversicht ist der Herr. Unsere Botschaft sei der Herr. Unser Rühmen sei des Herrn. Nicht wir sind stark. Wir sind schwache Geschöpfe. oftmals zerfressen von Schmerzen und auch Selbstzweifeln. Aber gerade diese Schmerzen sind es, die uns ganz auf Gott, die uns ganz auf Christus schauen lassen. Und so lasst uns auch diese Anfechtungen begreifen als Mittel, Gott noch besser kennenzulernen. Lasst uns die Drangsal als eine Möglichkeit begreifen, uns noch viel stärker auf Gott und seine Stärke zu konzentrieren. Er ist es, der die Menschenherzen anrührt. Er ist es, der seinen Sohn am Kreuz zu Golgatha für unsere Sünden sterben ließ. Er ist es, der heute Morgen zu dir spricht. Ich bin nur der Rufer in der Wüste. Lasst uns auf Jesus blicken. Er allein ist unser Ziel und unsere Errettung. Kommen wir zu ihm. Er wird uns nicht fortschicken. Amen.